So, herzlich willkommen zur Fachdidaktik der Informatik 3, zur Vorlesung Rechnernetze, Internet und Co. Mein Name ist Dr. Guido Rössling, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Studiendekanat des Fachbereichs Informatik der TU Darmstadt und bin am einfachsten über die hier angegebene Adresse guido@informatik.tu-darmstadt.de zu erreichen. Worum geht es in diesem Foliensatz? Es geht im Wesentlichen um drei Themenkomplexe innerhalb des Themenbereiches Internet. Erstens um Rechnernetze und hierbei konkret Aufbaubestandteile und die Funktion von Komponenten. Zweitens geht es um die Grundlagen des Internets, das heißt insbesondere IP-Adressen, ganz kurz DNS, das TCP-IP-Referenzmodell sowie der Protokollstack. Und wir werden das Thema Client-Server-Architektur, das heißt Client-Server-Dienste und Protokolle ansprechen. Inwieweit ist das Thema für heutige Schülerinnen relevant? Das ist eigentlich eine etwas merkwürdige Frage in dem Thema, weil das Internet in Anführungszeichen eigentlich überall heute ist und auch für Schülerinnen praktisch jeder Altersstufe schon durchaus relevant ist. Das heißt, in Alltag und Lebenswelt vieler Schülerinnen ist das Internet sogar relativ zentral. Man muss nur an populäre Apps denken wie WhatsApp, Snapchat, Instagram, Netflix, TikTok und zahlreiche weitere, die von den Schülerinnen ab einer gewissen Altersstufe mehr oder weniger täglich, teilweise sehr intensiv auch genutzt werden. Ebenfalls populär ab einer gewissen Altersstufe ist das Gaming, also das Computerspielen mit Computer oder Konsole oder auch einem mobilen Endgerät wie einem Smartphone oder Tablet. Dies erfolgt oft zudem nicht alleine, sondern im Team miteinander oder aber auch gegeneinander. In jüngeren Jahren beginnt das beispielsweise mit Spielen wie Minecraft und geht dann weiter in kollaborativen, kooperativen oder im Team gegeneinander gespielten Spielen wie LOL, CSGO, Rainbow Six. Anderes Beispiel als großer Klassiker ist natürlich die FIFA-Reihe, die jedes Jahr eine Neuauflage rausbringt mit den aktuellen Teams der Bundesliga und internationaler Wettbewerbe. Außerdem kann man davon ausgehen, dass ab einer gewissen Jahrgangsstufe vermutlich fast alle Schülerinnen ein Smartphone, also ein internetfähiges mobiles Endgerät besitzen, mit dem sie jederzeit ins Internet können, je nachdem auch was für einen Rahmenvertrag sie mit dem Provider abgeschlossen haben. Worum geht es hier für die Schule? Es geht darum, die absoluten Grundlagen hinter dem Internet zumindest ansatzweise zu verstehen. Es geht nicht darum, alles in einer beliebigen Tiefe zu verstehen, aber zum Beispiel Fragen adressieren zu können, wie kommen Videos und Chats bei mir an oder wie funktionieren Dienste wie LOL oder WhatsApp prinzipiell. Es ist empfehlenswert bei Interesse für das Thema, das Ganze in der Vorlesung KNUFS, Computernetzwerke und verteilte Systeme zu vertiefen. Da geht es wirklich um Inhalte. Hier geht es nur in sehr kompakter Form um die Grundlagen für die Schule. Das heißt, es soll in diesem Foliensatz den Hörerinnen als zukünftigen Lehrerinnen an Schulen, Gymnasien oder beruflichen Schulen die Grundlagen vermittelt oder in Erinnerung gerufen werden, sodass sie dafür Unterricht gestalten können. Also fangen wir mit dem ersten Teil eben an, Rechnernetz. Ein Rechnernetz enthält mehrere Computer oder andere Recheneinheiten. Diese müssen auf eine irgendwie geeignete Art vernetzt sein und dabei gibt es unterschiedliche Formen der Vernetzung. Die Einzelkomponenten in einem Rechnernetz erbringen in aller Regel auch bestimmte Dienste. Es gibt also beispielsweise einen Mail-Server, der Mails entgegennimmt und speichert, die dort abgerufen werden können. Es gibt einen Webserver, der Webseiten ausliefert oder einen Datenbankserver, der Datensammlungen speichert und zur Verfügung stellt. Andere Komponenten nutzen dann entsprechend diese Dienstleistung, also der Mail-Client zum Beispiel greift auf den Mail-Server zu, um Mails abzurufen, Mails zu löschen oder geschriebene Mails versenden zu lassen. Der Browser greift auf den Webserver zu, um Webseiten anzuzeigen und so weiter. Generelles Problem dabei ist zunächst einmal, es muss eine geeignete Vernetzung gefunden werden. Die Kommunikation muss ebenfalls geeignet erfolgen und die erste Frage, die sich dabei stellt, ist, heißt das synchron oder asynchron? Synchron bedeutet, das Ganze ist zeitgleich, das haben wir beispielsweise beim Telefonieren, bei der Videokonferenz Und auch bei den meisten Online-Spielen, LOL beispielsweise als ein Repräsentant oder FIFA. Hier wäre es nicht akzeptabel, dass wenn ich zum Beispiel FIFA spiele, dass mein Gegenspieler irgendwie 20 Sekunden mir zeitlich voraus ist. Dann hat er im Prinzip das Tor geschossen, bevor ich überhaupt bemerke mit meinen eigenen Spielern, dass der überhaupt am Angreifen ist. Asynchron heißt, es erfolgt nicht zeitgleich, sondern es kann zeitversetzt erfolgen. Klassiker hierfür wäre beispielsweise E-Mails. Bei E-Mails kommt es nicht darauf an, dass wenn jemand eine Nachricht mir sendet, dass ich die sofort erhalte und sofort darauf antworte, so wie das beim Telefon der Fall ist. Es ist völlig in Ordnung, prinzipiell, wenn ich das erst einige Stunden, vielleicht sogar erst Tage später tatsächlich beantworte. Bei den Jugendlichen muss man sagen, ist das mit dem Asynchron. Zu Asynchron zählt im Prinzip nämlich auch WhatsApp beispielsweise. Und Instagram ist das so eine Sache, weil teilweise die Erwartungshaltung im Freundeskreis schon ist, wenn ich eine Nachricht dir schicke, dann antwortest du auch relativ umgehend darauf. Das heißt, wenn ich jetzt eine WhatsApp-Nachricht versende und nicht halbwegs schnell Antwort bekomme, sind einige Jugendliche auch schon etwas gekränkt. Man muss sich auch Gedanken über die Kodierung der Inhalte machen. Also es gibt sowohl Texte als auch Bilder, es gibt Ton, Sprache und Ähnliches. Und man muss sich überlegen, wie kann das jeweils passend kodiert und übertragen werden. Und zuletzt, wie erreichen die Nachrichten eigentlich die Empfänger? Welche Informationen brauche ich dafür? Wie definiere ich, wer der Absender ist? Erfolgt der Versand in einem Stück oder stückweise? Und ist die Reihenfolge des Eintreffens eigentlich egal? Wenn wir uns mal als Analogie einen Versand eines Pakets vorstellen mit der Post, dann bräuchte ich beispielsweise bei den Informationen, brauche ich den Sender und den Empfänger mindestens mal. Wie definiert man den Sender? Na ja, gut, das wäre hier jetzt im Prinzip die Adresse und beim Empfänger ebenfalls. Versand in einem Stück oder stückweise ist die Frage. Ich kann einen Versand in einem großen Paket haben. Ich kann aber auch, wenn ich ein größeres Möbelstück zum Beispiel habe, sein, dass ich stattdessen drei Teillieferungen bekomme, die die gleichen Komponenten wie das Großpaket enthalten. Und Reihenfolge des Eintreffens egal beim Versenden von Nachrichten bedeutet, wenn ich hier meine Zeitachse habe, und ich habe eine Sprachnachricht, dann ist es nicht egal, in welcher Reihenfolge ich die Sprachnachricht bekomme. Also ich kann nicht einfach die Sprachsignale beliebig zerhacken und in willkürlicher Reihenfolge der Reihe nach ausstrahlen und der Sender versteht das. Es ist aber potenziell in anderen Fällen egal, wenn ich hier kleine Päckchen habe. Jetzt, das kann zum Beispiel jetzt so ein Paket wie bei dem Versand eines Möbelstücks sein oder aber eine E-Mail. Wenn die nicht in der richtigen Reihenfolge eintreffen, solange auf jedem draufsteht, welches Paket das ist und ich mit dem Zugriff auf das Gesamte warte, bis ich alle Pakete habe und dann also aus meiner Reihenfolge hier letztendlich mir in der richtigen Reihenfolge das zusammenstelle, was ich eigentlich erwartet habe. Wie sieht das bei menschlicher Kommunikation aus? Da gibt es auch gewisse Herausforderungen, die man aber in der Regel meistern kann. Menschliche Kommunikation gelingt in der Regel dann, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind. Erstens, beide Seiten sollten die gleiche Sprache sprechen. Also wenn ich auf Deutsch gerade rede und jemand auf Portugiesisch antwortet, ist das schwierig, falls ich kein Portugiesisch kann. Es sollte hinreichend deutlich und angemessen schnell artikuliert werden. Also nicht wie ein Wasserfall reden, auch nicht wahrlich, weil das sehr anstrengend anzuhören ist. Und nicht nuscheln, sondern entsprechend klar sprechen. Beide Seiten müssen das verwendete Vokabular hinreichend kennen. Also hier gibt es einen Unterschied zwischen der Umgangssprache und der Fachsprache. Wenn ich zum Beispiel einen Termin beim Arzt habe und der mir ausführlich mit Fachbegriffen, also dem lateinischen Namen für Erkrankung oder Symptome sagt, was ich genau habe, verstehe ich als normaler Patient wahrscheinlich nicht sehr viel, wenn ich kein Latein hinreichend gut kann. Genauso, wenn ich jetzt als Normalo in Anführungszeichen mit einem Fachkraftarbeit diskutiere, dann werde ich auch nicht alles verstehen, was gesagt wird. Man muss sich hinreichend nah zeitlich und örtlich sein. Also ich muss zeitgleich ungefähr mit jemand anders kommunizieren, wenn ich direkt persönlich kommuniziere, und es kann nicht über beliebig viele Kilometer sein. Oder ich muss über irgendeine Art von Vernetzung, sei es über Handynetz zum Beispiel, beziehungsweise über asynchrone Ansätze das Ganze kompensieren. Die zugrunde liegende Syntax und Semantik muss im Wesentlichen eingehalten werden. Das heißt, ich muss mich schon an die Grundlagen zum Beispiel der deutschen Sprache im Wesentlichen halten, damit ich wirklich auch verstanden werde, wenn ich mich auf Deutsch unterhalte. Es gibt aber auch hier durchaus Toleranzbereiche, also zum Beispiel Yoda aus Star Wars nutzt bekanntlich eine falsche Wortstellung. Das ist aber innerhalb der Toleranz, sodass man es, obwohl die Syntax nicht wirklich eingehalten wird, trotzdem noch versteht. Zusätzlich sind Menschen aber auch sehr gut im Kompensieren. Das heißt, die menschliche Kommunikation gelingt meist auch dann, wenn nicht alle Regeln eingehalten werden, sondern wenn zum Beispiel zwischendrin Wörter in einer anderen Sprache benutzt werden. Also englische Fachausdrücke, wenn ich über Informatik rede beispielsweise. Oder wenn ich manche Wörter nicht so genau verstehe, weil beispielsweise genuschelt wird oder laute Umgebungsgeräusche sind, dann kann ich entweder nachfragen und um Erklärung bitten, wiederhol das Wort bitte nochmal, oder es ergibt sich aus dem Kontext, oder es ist vielleicht aus dem Kontext auch klar, dass das genaue Wort nicht so entscheidend ist. Auch wenn ich manche Fachbegriffe eventuell nicht kenne, kann es dennoch genügend sein, dass ich sage, die Gesamtbotschaft kam bei mir an, ich habe das Wesentliche verstanden. Bei seltsamer Syntax, also Stichwort nochmal Yoda, ist das nicht unbedingt das Problem. Oder wenn ich wortweise zwischen Sprachen wechsle, wenn ich zum Beispiel mit einem Touristen rede, der aus einem anderen Land kommt und teilweise dann Wörter in Englisch einbettet oder in seiner Heimatsprache, ist meistens die Verständigung dennoch möglich. Vielleicht etwas schwerer, aber möglich. Ich kann auch mitten in einer Unterhaltung das Thema oder sogar das Medium wechseln. Also Mediumwechsel klingt jetzt überraschend, wäre aber beispielsweise, wenn ich mit einem Freund telefoniere, weil ich mich mit ihm in der Stadt treffen will und wir telefonieren miteinander und stehen uns auf einmal gegenüber, legen auf und reden einfach an der Stelle weiter, wo wir eben auf dem Handy miteinander gesprochen haben. Aber es wäre natürlich blöd, sich jetzt über Handy weiter zu unterhalten, wenn man sich jetzt gegenübersteht. Und auch bei fehlerhaften Wörtern, also bei Syntaxfehlern, kann man das normalerweise gut kompensieren. Der Tippfehler hier, da fehlt ein P. Und der Rhythmus ist jetzt eher lautmalerisch. Aber man kann, wenn man das einfach laut liest, kann man genau erkennen, was gemeint ist, auch wenn die Schreibweise beliebig weit davon abweicht, wie es richtig wäre. Menschen sind also ziemlich gut darin, solche Details zu kompensieren, weil die Korrektur meist sogar unbewusst anhand des Kontextes uns relativ leicht fällt. Schlechte Nachricht, der Computer ist dann nicht so gut drin. Also, wie sieht es beim Computer aus? Da habe ich in der Kommunikation in der Regel ein Problem, wenn ich mittendrin die Sprache zum Beispiel wechsle. Also wenn ich von einer Programmiersprache, ich schreibe ein Java-Programm und stelle dort auf einmal How to Design Programs Teaching Languages oder Racket-Code-Teile rein, funktioniert das in aller Regel nicht. Wenn einzelne Elemente unverständlich sind, nicht parsbar sind, Syntaxfehler verursachen, funktioniert das ebenfalls meist nicht. Selbst wenn nur ein einziges Wort unbekannt oder undefiniert ist, kann ich je nach Kontext größere Probleme haben. Syntaxfehler führen zum Beispiel jetzt bei Programmierung dazu, dass entsprechend überhaupt gar nichts funktioniert, das Programm gar nicht übersetzt wird, geschweige denn ausgeführt werden kann. Wenn ich mittendrin die Art, wie ich mit dem System interagieren will, wechsle, funktioniert das meistens auch nicht. Das heißt, wenn ich in Netzen kommunizieren will, brauche ich klare Regeln. Zu den klaren Regeln zählen die Protokolle, auf die wir später noch eingehen, und die beispielsweise genau regeln, wie der Ablauf ist, wenn ich E-Mails abrufen möchte. Ich muss mich um die jeweilige Syntax kümmern und ich brauche auch eine eindeutige Adressierung, wer jeweils Sender und Empfänger sind. Schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Kriterien für Kommunikationsarten. Also erstes Kriterium ist, wie komplex ist eigentlich die zu übermittelnde Nachricht? Wie umfangreich oder wie schwierig strukturiert ist sie? Wie sieht es mit der Geschwindigkeit der Übertragung aus? Also eine Videokonferenz über eine sehr, sehr langsame Internetleitung, Wenn ich irgendwo in einem Aussiedlerhof beispielsweise wohne und noch nicht mal DSL habe, sondern mit einem alten Kabelmodem reingehe, wird wahrscheinlich schwierig. Wie breit ist eigentlich die Reichweite der Nachrichten übertragen? Also wird das ins Internet direkt eingespeist und erreicht potenziell alles auf der Welt? Oder ist es eine Übertragung über eine Ortsfunkanlage oder ähnliches? Wie sieht es mit der Sicherheit der übermittelten Nachricht aus? Ist die verschlüsselt? Wie leicht fällt es jemandem, der auf der Leitung oder dem Funkkanal mithört und Signale mitschneidet, einfach die Nachricht im Quelltext zu erhalten und zu lesen? Und wie zuverlässig ist die übermittelte Nachricht in der Übertragung? Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass die Übertragung tatsächlich auch fehlerfrei ist? Zuletzt auch die Frage des Verbreitungsgrads der Übermittlungstechnik. Wenn ich jetzt ein ganz ultra neues Handy habe, was die neueste Technologie verwendet, die aber dort, wo ich mich aufhalte, noch gar nicht verbreitet ist. Also mein Handy mal angenommen, ist so modern und schneidet alte Zöpfe an, dass es ausschließlich per WLAN oder 5G kommuniziert. Dann habe ich unter Umständen ein Problem, wenn ich in das lokale WLAN der Gegend, wo ich mich befinde, nicht rein kann, weil ich zum Beispiel als Gast irgendwo unterwegs bin und dort einfach keine 5G-Anbindung ist, dann bin ich effektiv offline. Schauen wir uns nun an, nochmal genauer, was eigentlich Netzwerke sind. Netzwerk ist prinzipiell ein Verbund von miteinander verbundenen Objekten, daher auch der Begriff Verbund. Es gibt verschiedene Arten von Netzwerken. Es gibt zum Beispiel Unternehmernetzwerke. Beispiele dafür wären BNI oder PEN. Nicht PEN, der Schriftstellerbund, sondern PEN, gute Geschäfte. Das ist ein Unternehmernetzwerk. Beides sind Unternehmernetzwerke, wo sich Mitglieder, Mitarbeiter verschiedener Firmen miteinander vernetzen, um sich gegenseitig zu unterstützen. Und insbesondere auch, um sich gegenseitig Geschäftskunden zu vermitteln. Also ich habe zum Beispiel in diesem Unternehmernetzwerk, sagen wir, jemanden, der Häuser baut, jemanden, der Finanzierung macht und jemanden, der sich um Versicherung kümmert. Wenn jetzt jemand sich bei dem Hausbauer zum Beispiel melden sagt, ich möchte von dir ein Haus gebaut haben, freut sich der Hausbauer, kann aber gleichzeitig dem Kunden sagen, hast du denn schon eine gute Finanzierung, weil ich habe da einen super Finanzierer, der das für dich machen kann, dann musst du nicht selber suchen. Und wenn das Haus fertig ist, brauchst du auch Versicherungen, die du momentan noch nicht hast, wie eine Wohn- und Gebäudeversicherung zum Beispiel. Da habe ich auch jemanden, der sich sehr gut auskennt, was es am Markt für Versicherungen gibt und dir eine sehr günstige Kondition einräumen kann, wenn ich dich dort weiter vermittle. Straßennetzwerke, repräsentiert durch Straßenknoten und die Straßen entsprechend, sind auch Netzwerke. Hier werden jetzt nicht Informationen, sondern eben Güter, also Fahrzeuge oder Personen effektiv befördert. Es gibt soziale Netze, Facebook und Co. lassen grüßen. Hier geht es also um Personen, deren Kontakte und ausgetauschte Nachrichten. Und natürlich gibt es auch ein Rechnernetzwerk, eben Rechner und deren Verbindung untereinander. Also das Rechnernetzwerk wird über eine Graphstruktur repräsentiert. Jeder Knoten im Graph. Ein ganz einfacher Graph hier mal gezeichnet, ist ein Einzelelement in diesem Rechnernetz und die Kante ist die Verbindung zwischen den Elementen, also den einzelnen Knoten des Rechnernetzes. In einem Rechnernetzwerk ist ein Knoten ein Rechner oder eine andere geeignete Netzwerkkomponente und wird als ein technisch unabhängiges System betrachtet, während die Kante eine Verbindung darstellt. Das kann zum Beispiel per Kabel sein oder per WLAN oder Richtfunk oder ähnliches. Der Zweck eines Rechnernetzwerks ist beispielsweise, mehrere Rechner zur Kopplung der Rechnung und Leistung zusammenzuschalten oder Arbeits- und Datenlast zu verteilen, zum Beispiel über Parallelisierung oder durch Nutzung von Cloud-Diensten zur zentralen Speicherung oder aber eben die Kommunikationsmöglichkeit, dass ein Rechner mit dem anderen kommunizieren kann. Und damit letztendlich auch die Nutzer, die vor den jeweiligen Rechnern sitzen. Die wesentlichen Komponenten eines Rechnernetzwerks sind der Rechner oder die anderen Komponenten, Kabel, Netzwerkkarten und Anschlussdosen. Kabel brauche ich natürlich nicht, wenn ich jetzt nur über WLAN beispielsweise mich im Netz befinde, wie das bei Tablets der Fall ist. Netzwerkkarten habe ich dann auch, nur dass das nicht eine Ethernet-Karte unbedingt ist, sondern halt passende Antennen und entsprechende Karten dahinter, die dann das Signal der Antennen umsetzen und weiter ins System einspeisen. Zusätzlich häufig zu finden sind Switches. Ein Switch innerhalb eines Rechnernetzwerkes hat ganz, ganz viele Anschlüsse, die hier zu sehen sind. Jeder dieser Anschlüsse enthält, wenn der Switch voll benutzt ist, ein Ethernet-Kabel von diesem Switch zu einem konkreten Rechner. Und das bedeutet, der wird dazu benutzt, dass innerhalb zum Beispiel einer Arbeitsgruppe alle Rechner, die an dem Switch hängen, Daten miteinander austauschen können. Sobald die Kabel an diesen Switch gesteckt sind, lernt der Switch für jedes eingesteckte Kabel, welcher Rechner das ist, über die sogenannte MAC-Adresse. Und wenn Nachrichten von einem Rechner, Rechner A zu Rechner B, gesendet werden sollen, weiß er anhand der erlernten Hardware-Adressen, dass die Daten, die jetzt auf der Leitung im Switch Nummer 17 zum Beispiel reinkommen, an den Rechner auf Leitung 22 weitergegeben werden sollen. Und dann leitet er die Daten entsprechend passend durch. Das Gegenstück sozusagen zum Switch, aber nicht innerhalb eines Netzwerks, sondern zwischen Netzwerken, ist der Router. Hier sieht man rechts ein paar Beispiele für Router, die sind schon ein bisschen größer. Der Router ist dafür da, die Datenpakete zwischen Rechnernetzwerken weiterzuleiten. Dazu nutzt er sogenannte Routing-Tabellen, in denen im Prinzip steht, wenn du folgendes Ziel erreichen willst, ist das ein Weg, den du gehen kannst oder der Weg, den du gehen solltest. Es gibt dabei drei wesentliche Arten von Wegen. Das eine sind direkt verbundene Netze, also sozusagen die direkten Nachbarn, die der Router kennt. Da weiß er genau, aha, wenn ich von der Arbeitsgruppe X in der Informatik zur Arbeitsgruppe Y in Informatik sende, mache ich das wie folgt, muss ich das dahin senden. Also das ist der einfachste Fall. Der zweite, nicht ganz häufige Fall, sind statische Routen, die der Administrator eingetragen hat, die also im Prinzip sagen, wenn du zu diesem Netzwerk was senden willst, machst du das immer über diese Adresse. Und der Hauptweg sind die sogenannten dynamischen Routen. Die werden durch ein Routing-Protokoll gelernt. Das heißt, über die Zeit lernt der Router, wenn er Daten zu einer bestimmten Adresse senden sollte, auf welchem Weg das gegangen ist und hat dadurch gelernt, wie man dieses Ziel erreichen kann. Um das zu vertiefen, empfehle ich die Vorlesung Computernetzwerke und verteilte Systeme. Wir haben hier nicht die Zeit dafür und auch in der Schule geht das letztendlich ein bisschen zu weit. Wie sehen so Netzwerke aus? Netzwerke haben eine sogenannte Topologie. Die Topologie beschreibt die Anordnung der Endgeräte und deren Verbindung. Dabei ist zu unterscheiden zwischen der physikalischen Topologie, den Aufbau der Verkabelung, sofern es kabelgebunden ist, und der logischen Topologie, nämlich dem Datenfluss zwischen den Endgeräten. Es gibt verschiedene gängige Topologien, die hier zunächst nur namentlich aufgeführt werden, wie Bus, Ring, Stern und Vermascht. Und jetzt auf der nächsten Seite direkt in einer Tabelle einzeln nochmal erklärt. Also, erste Topologie ist ein Bussystem. Bussystem besteht daraus, dass ich einen zentralen Kanal habe, das ist der sogenannte Bus, hier in der Mitte, über den alle Daten zwischen den Komponenten fließen. Das heißt, jeder Knoten ist direkt mit dem Bus verbunden. Nachteil ist, dieser Bus kann nur von einem Sender gleichzeitig genutzt werden. Es sendet also immer nur einer gleichzeitig. Vorteil ist, das ist sehr einfach zu installieren und die Leitungen von den Endgeräten zu der Busleitung sind meistens sehr kurz. Problem, wenn hier im Bus ein Schaden entsteht, an dieser Stelle zum Beispiel, dann funktioniert nichts mehr, dann ist das Netzwerk im Prinzip tot. Und ich habe auch einen höheren Kommunikations- und Organisationsaufwand, da immer nur einer gleichzeitig senden kann, der Rest so lange warten muss, muss man auch klären, wer möchte denn senden und wer sendet gerade. Zweite Variante ist der sogenannte Ring. Beim Ring ist jede Komponente mit genau zwei Nachbarn verbunden und die Daten werden immer bis zum Empfänger weitergeleitet. Also wenn ich von hier S wie Start zu Z wie Ziel Daten senden will, kann ich das auf zwei verschiedene Arten machen, sozusagen hier links rum oder rechts rum, also im oder gegen den Uhrzeigersinn. Damit habe ich eine verteilte Steuerung und gleichberechtigte Knoten Und ich kann im Prinzip, wenn die Signale der einzelnen Knoten hinreichend verstärkt sind, dass sie einander erreichen können, also zum Beispiel lange Leitungen sind da nachteilig, kann ich auch ein sehr großes Netz darüber aufziehen. Besser als beim Bus ist, dass wenn ich eine Störung habe, also hier jetzt die Leitung ausfällt, ich immer noch den Knoten Z erreichen kann, alle Knoten erreichen kann über die andere Richtung, aber ich habe halt eben nur eine einzige Alternative. Das heißt, es ist immer noch recht anfällig und der Verkabelungsaufwand ist auch nicht zu unterschätzen. Dritte Variante, eher zentralistisch, ist der sogenannte Stern. Hierbei wird jede Komponente direkt mit dem Hauptrechner verbunden, der in der Mitte steht. Das ist der Hauptrechner. Und alle Datenübertragungen erfolgen gegenüber diesem zentralen Hauptrechner. Vorteil daran ist, es ist relativ einfach zu erweitern. Also wenn hier ein neuer Knoten hinzukommt, dann habe ich hier mal einen neuen Knoten und mache einfach die Verbindung zur Zentrale. Die Kabellänge ist meist gering. Und wenn hier eine Verbindung ausfällt, zum Beispiel diese Verbindung, stört das Netzwerk nicht übermäßig. Ich kann halt von diesem Knoten aus nichts mehr senden ins Netzwerk und nichts an diesen Knoten mehr senden, aber ansonsten der Rest des Betriebs läuft einfach weiter. Allerdings ist der Verkabelungsaufwand nicht so gering letztendlich und vor allen Dingen, wenn der zentrale Rechner ausfällt, geht gar nichts mehr. Dann ist das Netz komplett weg. In der Praxis hat sich daher eher der Ansatz der Vermaschung bewährt. Vermaschung heißt, ich habe einzelne Maschen, die untereinander gut verknüpft sind und die miteinander aber ebenfalls verknüpft sind. Das sieht man hier jetzt in dem Beispiel nicht so gut. Wenn ich jetzt hier noch sagen würde, hier gäbe es eine Verbindung, dann hätte ich hier eine Masche mit eng miteinander verbundenen Knoten, ich hätte hier eine Masche mit Knoten und ich habe dazwischen wiederum Verbindung zwischen diesen beiden Maschen. Generell ist jeder Rechner mit mindestens einem weiteren Rechner verbunden. Wenn ein Rechner mit nichts verbunden ist, wäre er isoliert. Wenn im Extremfall alle Rechner mit allen verbunden sind, nennt man von einem vollvermaschten System. Das hat aber sehr großen Aufwandsnachteil. Vorteil hier ist, die Daten können mehrere Wege zum Empfänger gehen. Also wenn hier mein Startknoten und hier mein Zielknoten ist, dann kann ich beispielsweise den Weg hier gehen. Ich kann hier rüber gehen oder ich kann diese diagonale Linie verfolgen. Also ich hätte hier jetzt schon direkt drei verschiedene Wege, um den Knoten Z zu erreichen. Durch diese hohe Anzahl an alternativen Wegen kann ich entsprechend mein Ziel leicht erreichen, habe eine gute Ausfallsicherheit. Dafür wird aber auch der Aufwand zur Wegbestimmung etwas größer und ich brauche auch eine gescheite Vernetzung entsprechend. Auch lokale Netze können je nach Anforderungen Busring oder Sterntopologie haben. Im Internet, das Internet in Anführungszeichen selber, ist vermascht und ermöglicht damit Verbindung quasi von überall zu überall. Es gibt keine Zentrale wie beim Sternenarchitektur und es ist auch keine Vollverkabelung nötig, was unheimlich viele Leitungen erspart und es auch leicht macht, alternative Verbindungen aufzufinden. In extremster Kurzform, wer Interesse hat, findet auf Wikipedia viel, viel, viel mehr Informationen. Wie kam es denn zum Internet? 1962 gab es das ARPANET gegründet, die Advanced Research Project Agency Network. Das war die Überlegung des US-Militärs damals. Wir haben vier Forschungseinrichtungen, die für uns arbeiten, an verschiedenen Standorten in den westlichen USA, drei in Kalifornien, einer in Utah. Und wir wollen, dass die Daten miteinander austauschen können und insbesondere wollen wir eine Ausfallsicherheit haben. Also Überlegung 62, noch kalter Krieg, war auch, sollte die Sowjetunion einen Raketenangriff auf einen Stützpunkt, einen Standort machen, bleiben die anderen funktionstüchtig. Wir sind nicht so leicht auszunocken durch einen einzigen zielgerichteten Angriff. Beteiligt waren die UCLA und UCSB, das sind die Universitäten von Kalifornien in Los Angeles und Santa Barbara, Stanford Research Institute, das SRI in San Francisco und die Utah University of Utah. Noch das Y. Letztendlich wurde das 1969 in Betrieb genommen und dann schrittweise ausgebaut. und hat sich dann immer mehr als Konzept auch durchgesetzt und immer mehr sich angeschlossen. Ab etwa 1990 kam das World Wide Web auf. Ab etwa 95 kann man sagen, hat es sich etwas stärker verbreitet, wurde attraktiver. Man konnte dann zum Beispiel auch Bilder statt nur Text in den Browsern haben. Und ab etwa den frühen 2000ern ist es auch beim Durchschnittsbürger angekommen, dass dieses Internet, dieses World Wide Web und später darauf aufbauende andere Dienste, dass das doch echt eine Sache sein könnte. An dieser Stelle machen wir erstmal eine kleine Pause. Wenn das System mich eine Pause machen lässt. Um etwas besser zu verstehen, wie das Internet funktioniert, müssen wir uns anschauen, wie die Kommunikation im Internet funktioniert. Und ein grundlegendes Modell dafür ist das sogenannte OSI-Schichtenmodell sowie das TCP-IP-Referenzmodell. Das OSI-Schichtenmodell besteht, wie der Name schon sagt, aus mehreren Schichten, im Englischen Layer, und jede Schicht davon hat einen spezifischen Zweck. Die oberste Schicht, Schicht 7, ist die sogenannte Anwendungsschicht, Application Layer. 6 ist die Darstellungsschicht, mir fehlt ein CH, Entschuldigung. 5 ist die Sitzungsschicht. Auf 4 ist die Transportschicht, 3 die Vermittlungsschicht, 2 die Sicherungsschicht und 1 die Bitübertragungsschicht. Was heißt das jetzt eigentlich? Also, wenn ich eine Nachricht versenden will, das wäre meine Nachricht, dann fügt jede Schicht von 7 abwärts zu 1 benötigte Daten zu den Nutzdaten hinzu. Das ist meine eigentliche Schicht. Jetzt kommen Informationen dazu für die Schicht 7, für die Schicht 6, für die Schicht 5. Während ich durch die Schichten immer weiter durchwandere, bis ich auf Schicht 1 bin. Jetzt bin ich auf der Bitübertragungsschicht, wo also die Daten bitweise übertragen werden können in Richtung des Empfängers. Und wenn ich jetzt mal optimistisch unterstelle, ich wäre jetzt direkt schon beim Empfänger, kriegt er also dieses lange Ding. Ich bitte die schlechte Zeichenqualität zu entschuldigen. Ich bin kein Grafiker. Bekommt die Nachricht und die dort läuft jetzt die Schichten von 1 bis 7 und dabei entfernt der Reihe nach jede Schicht die für sie relevanten Daten, analysiert sie und verfährt entsprechend weiter, bis ich in der Anwendungsschicht angelangt bin und dann meine eigentlichen Nutzdaten habe. Falls ich das entsprechend weiterleite, an jemand anders würde ich zum Beispiel auf der Schicht 1 und 2 die Daten entfernen und neue Daten für Schicht 2 und 1 der Reihe nach einfügen für den nächsten Empfänger. In der Praxis viel relevanter ist allerdings das TCP-IP-Modell, das etwas einfacher ist. Das hat nur 4 statt 7 Schichten. Nämlich die Anwendungsschicht, die deckt die 3 obersten Schichten, 5, 6 und 7 ab. Die Transportschicht, die entspricht der OSI-Schicht 4. Die Internetschicht, entsprechend der OSI-Schicht 3, und die Netzzugangsschicht, die die OSI-Schichten 1 und 2 abdeckt. Je nach Anwendungsart kommen dabei verschiedene Protokolle zum Einsatz. Also je nach Anwendungsart kommen verschiedene Protokolle im TCP-IP-Modell zum Einsatz und die Protokolle sind dabei jeweils dafür zuständig, Aufbau und Abfolge der Informationen in einer Kommunikation zu regeln. Zu Protokollen werden wir etwas später nochmal kommen, an einem Beispiel. Wie sieht das jetzt bei TCP/IP aus? Die Anwendungsebene kombiniert im Prinzip die OSI-Schichten 5 bis 7, hatte ich schon gesagt. Schicht 7 Anwendung kümmert sich um Dienste für die jeweilige konkrete Anwendung. Schicht 6 im OSI-Modell kümmert sich um die Übersetzung und systemunabhängige Darstellung, also passende Codierung der Information. Und Schicht 5, Sitzung, kümmert sich eben um die Verbindung beider Anwendungen in einer Sitzung. Auf der Transportebene geht es darum, eine zuverlässige Verbindung von Rechner zu etablieren. In der Internetebene, OSI-Schichtmodell Ebene 3, geht es um die Vermittlung der Daten vom Sender zum Empfänger durch das Netz. Und auf der Netzzugangsebene, den OSI-Schichten 1 und 2, geht es um das Herstellen einer zuverlässigen Verbindung im Bereich der Sicherung und um eine tatsächliche Bitübertragung in physikalischen Signalen. Auf der Anwendungsschicht TCP/IP sind die Protokolle oft dafür da, Aufgaben zu kombinieren der Anwendungs-, Darstellungs- und Sitzungsschicht. Ein Beispiel dafür ist das SMTP-Protokoll für den Mailversand, was im Prinzip regelt, wie bestimmte Inhalte und Anhänge kodiert werden sollen, also auf Ebene der Darstellungssicht, wie in Sitzungen zwischen Mail-Client und Mail-Server kommuniziert wird und wie die Daten für die Anwendung aufbereitet werden. Die Details der unteren Schichten sind in aller Regel dabei weggekapselt, also die Kodierung des Inhalts und der Aufbau einer Sitzung zwischen Sender und Empfänger sind aus Sicht des Protokolls im Prinzip sauber weggekapselt. Andere gängige Beispiele sind beispielsweise HTTP und HTTPS, also das Hypertext Transfer Protocol, wissen wir das gleiche in Secure, FTP und SFTP, hier ist das S vorangestellt, also File Transfer Protocol oder das Secure File Transfer Protocol und POP3 oder IMAP für E-Mails. Auf der Transportschicht geht es um den Transport der Daten von einem Rechner zum nächsten. Die Bearbeitung erfolgt dabei paketbasiert, indem die Gesamtnachricht, also ich habe hier ein Großpaket, und das wird aufgeteilt in mehrere kleine Pakete. Jedes Paket oder sogenanntes Segment hat etwa 1,5 Kilobyte. In jedem Paket sind der TCP-Header, zu dem wir gleich noch kommen, und die Nutzdaten entsprechend enthalten. Der Header besteht aus Informationen wie dem Source- und Destination-Port, der Sequenznummer. Das heißt, dass hier im Prinzip drin steht, in welcher Reihenfolge die Pakete zusammenzusetzen sind, um die Gesamtnachricht zu bekommen. Falls sie in unterschiedlicher Reihenfolge ankommen, kann ich sie auf die Art in richtiger Reihenfolge wieder zusammensetzen. Und eine sogenannte Acknowledgement Number, das ist eine eindeutige ID zum Anfordern des nächsten Segments. Das heißt, ich weiß mit dieser Information, das war das Paket Nummer 23 beispielsweise, was ich jetzt gerade erhalten habe und kann dann beispielsweise entsprechend sagen, gib mir jetzt bitte Paket 24. Eine paketbasierte Übertragung ist zunächst mal aufwendiger als eine reine Leistungsvermittlung, bindet aber weniger Kapazität und ist ausfallsicherer. Also verglichen mit, ich werde jetzt 20 Gigabyte an einem Stück übertragen, beispielsweise wenn man ein großes Spiel installieren möchte, ist es viel sicherer zu sagen, du wirst jetzt sehr, sehr viele kleine Pakete bekommen und falls du nicht alle in der richtigen Reihenfolge bekommst, speichere sie erstmal zwischen, leg sie am Ende in der richtigen Reihenfolge zusammen, bis du die 20 Gigabyte hast. Das bindet weniger Kapazität und es ist auch nicht so fehleranfällig, wie wenn ich bei den 20 GB zwischendrin Aussetzer habe und dann wieder bei Null anfangen muss. Damit das funktioniert, braucht im Prinzip jedes Datenpaket mindestens mal die folgenden Informationen, nämlich die Senderadresse des Pakets als IP-Adresse und die Zieladresse auch als IP-Adresse. Damit befassen wir uns gleich. Die Länge des Datenteils, damit ich weiß, wie viel zu kommen hat. Und der Index des Datenpakets ist das Paket Nummer 7 oder 23, sowie gegebenenfalls die Priorität, die den Versand beeinflussen kann. Schauen wir es uns jetzt konkret an. Im Fall von IPv4, eine IPv4-Adresse, also IP-Protokoll Version 4, besteht aus 4 Byte. Diese werden angegeben als ganze Zahlen. Jedes Byte repräsentiert eine Dezimalzahl, eine ganze Zahl von 0 bis 255, getrennt mit einem Punkt. Also zum Beispiel 192, 168, 2.17. Damit habe ich insgesamt einen Maximalbereich von 0.0.0. bis 255, 255, 255, 255. Das ergibt insgesamt etwa 4,3 Milliarden Adressen. Genauso viele eindeutige Adressen, wie es eindeutige Ints in Java gibt. Die werden ja auch 32 Bit, also 4 Byte kodiert. Praktisch aber nur etwa 3,7 Milliarden Adressen, da einige Adressen vorreserviert sind, wie zum Beispiel die 0000 Zusätzlich gibt es eine Unterscheidung der Adresse in ein Netzwerkteil und ein Geräteteil. Der Geräteteil gibt an, welches konkrete Gerät, also Guidos PC, das ist, während der Netzwerkanteil angibt, wo ich mich befinde. Also in Informatik.tu-darmstadt.de beispielsweise. Dieser Netzwerkanteil hat eine variable Länge, die über eine sogenannte Subnetzmaske festlegt, wie lang der Netzwerkanteil ist. Diese Subnetzmaske wird einfach mit einem logischen Und mit der IP-Adresse verknüpft, um entsprechend festzustellen, was der Netzanteil ist. Also Beispiel, wir haben hier 8-Bit, IP-Adresse, binär kodiert in 4x8-Bit und hätten jetzt eine Subnetzmaske, 255.0. Und wenn ich das jetzt mit logisch und verknüpfe, dann bekomme ich genau diese drei Teile und hier hinten nur eine 0. Dann heißt das, diese drei 8-Bit-Teile sind mein Netzwerkanteil und der Rest entsprechend, das letzte Byte, ist der Geräteanteil. Der kann auch länger oder kürzer sein, wie gesagt, je nachdem, wie die Subnetzmaske entsprechend eingelegt ist. Die Weiterleitung der Anfragen im Prinzip sozusagen in die richtige Richtung erfolgt über einen Router. Der Router besitzt dazu eine sogenannte Routing-Tabelle, die ständig aktualisiert wird, also mehrere Routing-Tabellen, und die Information enthält, wohin Information geleitet werden soll für konkrete Empfänger. Also ich habe gelernt, um eine Mail zu schreiben an diese Adresse oder um Informationen an diese Adresse zu senden, kann man folgenden Weg gut gehen. Diese Routing-Tabellen werden ständig aktualisiert, um beispielsweise Ausfällen. Gestern war es eine echt tolle Idee, auf diese Adresse zuzugreifen über folgende Route, aber der Rechner ist heute ausgefallen, um so etwas adressieren zu können, oder Überlast. Viel zu viele Leute wollen momentan auf diese Adresse zugreifen, über diesen einen konkreten Knoten. Also gehe ich über einen anderen Weg, weil hoffentlich der Server, den ich eigentlich erreichen will, gut erreichbar ist, nur zwischendrin ist was überlastet. Kann man sich ein Stück weit vorstellen, wie zum Beispiel ein Stau auf der A5, wo es dann eine Umleitungsempfehlung gibt, wo man sagt, temporär ist es keine gute Idee, über die A5 zu fahren, Entschuldigung, mein Versuch, hier ein Radiergummi zu kriegen, scheitert irgendwie. Nehmen Sie stattdessen die andere Autobahn. Oder auch, um neue Rechner im Netz zu finden, die neu eingelegt wurden oder jetzt gerade frisch angeschaltet wurden. Wie das Routing tatsächlich funktioniert, das geht über sogenannte Routing-Algorithmen. Das lernt man in der Vorlesung Computernetzwerke und verteilte Systeme, die ich an dieser Stelle empfehle für solche Zwecke. Es gibt dort ganz eigene Algorithmen, die möglichst gute Routen versuchen zu berechnen und dabei helfen, diese Routing-Tabellen zu aktualisieren. Als nächstes sehen wir uns dann nun an, wie eigentlich die IP-Header aussehen in den einzelnen IP-Versionen. So, schauen wir uns also nun die IP-Adressen an, zunächst in Form von IPv4. IPv4 besteht aus einer Menge von 4 Byte-Angaben, also jede Zeile hier sind 32 Bits oder 4 Byte und davon gibt es entsprechend mindestens 5 mal die 32 Bit. Dazu kommt ein optionaler Teil von bis zu 320 Bit und darunter dann kommen die eigentlichen Nutzdaten, die hier jetzt nicht angezeigt sind. Das Ganze beginnt mit der Version. Alles binär kodiert. Auf den beiden nächsten Folien werden diese Sachen erklärt. Ich bleibe jetzt auf dieser Folie und überspringe dann sozusagen die beiden nächsten Folien, damit man wirklich sieht, wie es aufgebaut ist und dazu die Erklärung bekommt. Also als erstes kommt die Version. Die Version hat momentan im Wesentlichen eigentlich nur 2 legale Werte, nämlich 0100 und 0110. Die 0100 ist binär kodiert für 4 und die 0110 ist die 6 und gibt entsprechend an, anhand der ersten 4 Bit ist das ein IPv4-Paket oder ein IPv6-Paket. Für den IPv4-Header muss diese Information entsprechend immer 0100 sein. Dahinter kommt der IP-Header-Length in 32 Bit. Die ist 5 Bit lang. Das heißt, ich kann hier entsprechend angeben, wie viele 5-Bit-Angaben ich machen kann, jeweils von 32-Bit. Okay, das war jetzt sehr umfassend komisch erklärt. 32-Bit ist genau eine Zeile und ich habe hier entsprechend die Variante in den Bits 4, 5, 6 und 7 auf 4-Bit, also bis zu 15 mal 4 Byte als Länge angeben zu können. Wenn hier also zum Beispiel die Zahl 5, Entschuldigung, wenn hier also zum Beispiel die Zahl 5 steht, dann hieße das, meine IP-Headerlänge sind 5 Byte. Und das würde hier heißen, 5 mal 32 Bit. 5 mal 32 Bit. Also, in dieser Tabelle 5 Zeilen. Das hieße, ich habe genau keine Option. Dahinter kommt TOS, Type of Service. Das dient dazu, dass man Priorisierung und Lastverteilung im Prinzip machen kann über eine sogenannte Quality of Service und wird im Prinzip nochmal untersegmentiert. Die ersten 5 Bits davon dienen dazu, also hier bis Position 13, dienen dazu, dass man differenzieren kann für unterschiedliche Arten an Servicegüte. Und danach kommen 2 Bit, die sich mit Netzüberlastung beschäftigen können, der sogenannten Explicit Congestion Notification oder ECN, die allerdings nur dann greift, wenn beide Hosts, also Sender und Empfänger, das tatsächlich auch nutzen. Die Gesamtlänge hier gibt an, wie lang das Paket inklusive den Header-Daten und den Nutzdaten, also hier unten dem Bereich, ist in Byte. Ich habe 16 Bit zur Verfügung. Ich kann also maximal 64 Kilobyte hier entsprechend an Gesamtlänge haben. Es gibt dann hier noch weitere Komponenten, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, die zur Identifikation dienen, die entsprechend auch für Flags und Fragments Offsets dienen. Das Fragment Offset hatten wir schon, also welches Paket, welche Paketnummer ist das? Dann gibt es hier die TTL, die Total Time to Live, die Lebenszeit. Vom Konzept her ist das so gedacht, dass hier ein Wert drin steht, der bei jedem Durchlauf durch eine Station, also von einer Komponente zur nächsten, um 1 verringert wird. Und wenn ich hier, also der wird immer kleiner und bei 0 stirbt das Paket sozusagen, dann wird es verworfen, um zu sagen, ich bin jetzt so lange gereist, dass diese Route wahrscheinlich keinen Sinn macht. Vielleicht bin ich die ganze Zeit nur im Kreis gereist. Rechner A hat mich zu Rechner B geschickt, der hat mich zu Rechner A zurückgeschickt und so weiter. Das macht keinen Sinn, diese Route. Das Protokoll gibt an, mit welchem Folgeprotokoll die Nutzdaten verwendet werden. Zum Beispiel wird hier binärcodiert natürlich die Zahl 6 für TCP oder 17 für UDP stehen. Und dann gibt es noch eine Header-Check-Summe, die als Prüfsumme dient, um zu überprüfen, ob die Daten konsistent sind. Diese muss allerdings bei jeder einzelnen Station angepasst werden, da ich ja das TTL hier vorne, wenn ich sauber arbeite, immer verringere. Das heißt, das Prüfen der Checksumme kostet Zeit, weshalb moderne Router teilweise dazu übergehen, auf die Checksumme zu verzichten, im Sinne von sie zu prüfen, sondern sie nur noch inkrementieren. Und man hat das dann entsprechend logischerweise auch als Konsequenz bei IPv6, bei der Überarbeitung gestrichen, weil man sagt, das macht keinen Sinn, wenn es ohnehin nicht genutzt wird. Danach kommt dann die IP-Adresse in dem Format, wie wir das schon kennen, 32 Bit. Also hier würde jetzt binär kodiert zum Beispiel stehen, ich bin 198, 162, 217 und ich möchte senden an 198, 162. 219, das wäre dann jeweils bit-kodiert, also binär-kodiert, hier als Adresse abgelegt. Hier ist nochmal die Erklärung, kann man in der Geschwindigkeit jetzt nicht nachlesen, bitte einfach eine Folie in Ruhe dann lesen. Wie sieht es bei IPv6 aus? Im Prinzip zunächst mal ähnlich. Auch hier vorne ist wieder Version. Bei IPv6 steht hier entsprechend die 0110 für die 6, IPv6. Die Traffic Class entspricht dem TOS Type of Service bei IPv4. Das Flow Label hatten wir bei IPv4 im Prinzip auch. Das dient eben ebenfalls für Quality of Service oder Echtzeitanwendung. Faustformel ist, wenn zwei IPv6-Pakete das gleiche Flow-Label haben, sollen sie auch gleich behandelt werden. Die Payload-Length gibt an, wie viele Daten habe ich denn hier insgesamt im Paket ohne die Header-Daten, aber eventuell mit den denkbaren hier noch Erweiterungskopfdaten. Und der Next-Header gibt ähnlich zu IPv4 an, was sind die Daten, ist der Typ des nächsten Header-Bereichs, also zum Beispiel ist das TCP oder UDP. Hop-Limit entspricht der Time to Live, gibt also die maximale Anzahl Zwischenschritte über Router und andere Komponenten an pro Router-Durchlauf, wird das um 1 verringert und wenn ich 0 erreiche, wird das Paket verworfen. Und dann kommt die Source Address und Destination Address. Die sind aber deutlich länger bei IPv6 als bei IPv4 und bestehen aus 4 mal 4 Byte. Entsprechend wie hier angegeben, also 32 Bit pro Zeile. Auch hier steht jetzt 4 Byte, was das gleiche ist. Aber mal 4, das heißt, ich habe 128 Bit Source-Adressen und Destination-Adressen. Also viel, viel mehr Möglichkeit zu codieren. Das habe ich alles schon gesagt. Was passiert auf der Netzzugangsschicht bei TCP/IP? Hier habe ich dafür Sorge zu tragen, dass das Protokoll der Anwendung passend in die Daten in das Protokoll der Anwendung integriert werden, in geeignete Pakete aufgeteilt werden, über die Port-Information mit der Anwendung assoziiert werden und mit den Daten für das Routing versehen werden. Wenn ich das alles gemacht habe, muss ich mich noch um den Datentransport kümmern. Und dabei dürfen natürlich keine Bitfehler auftreten, weil ich sonst die falschen Daten empfange. Das wird in der Regel mit passenden Prüfverfahren abgesichert, zum Beispiel Parität, die also darauf achtet, dass ich ein Parity-Bit einfüge, beispielsweise in der Form, ich setze es auf 0, wenn ich eine gerade Anzahl Einsen in meinen Daten habe und ich setze es ansonsten auf 1, wenn ich eine ungerade Zahl habe, sodass ich mit dem Parity-Bit dann immer eine gerade Anzahl von Einsen habe. Oder über eine Prüfsumme modulo n oder über eine XOR-Prüfsumme für Bitblöcke. Alle diese Maßnahmen dienen dazu, dass ich überprüfen kann, enthält der Block konsistente Daten, also Daten, die zu dem passen, was ich erwartet habe. Schauen wir uns, bevor wir uns die Protokolle ansehen, noch schnell das Thema Client-Server-Netzwerk ganz kurz an. Prinzipiell können Netzwerke aus gleichberechtigten Komponenten bestehen. Beispielsweise sind das die sogenannten Peer-to-Peer- oder Ad-Hoc-Netzwerke. Aber in der Regel gängiger ist ein sogenanntes Client-Server-Netzwerk, wo ich also einen Server habe, wie ein Mail-Server, und Clients, die darauf zugreifen. Ein Server stellt dabei Dienste zur Verfügung. Die bekanntesten sind vermutlich Sachen wie Web-, Mail- und Datenbank-Server. Natürlich auch die Server, die Spielehersteller betreiben, über die LOL und Ähnliches gespielt werden, die Daten austauschen. Die Clients nutzen entsprechend diese Dienstleistungen, also das wäre beispielsweise beim Mail-Server der Mail-Client, beim Web-Server der Browser, bei der Datenbank kann es alles Mögliche sein, oder halt beispielsweise LOL, Rainbow Six, FIFA als Anwendung, das auf die Daten des Servers zugreift, um den aktuellen Spielstand zu erfahren und die aktuellen Aktionen des Spielers zu übermitteln. Server, wenn man ganz sauber ist, bezeichnet die Anwendung und nicht den Rechner. Also der Mail-Server greift zur Speicherung der Daten der ganzen Mails potenziell auf eine Datenbank zu, die auf einem anderen Rechner liegen könnte, sodass ich einen Datenbank-Server habe und der Mail-Server wiederum Client ist des Datenbank-Servers. Der Austausch zwischen einem Client und einem Server erfolgt generell über ein Protokoll. Da komme ich gleich drauf. Zunächst noch ganz kurzer Exkurs über das Thema Sockets und Ports. Prinzipiell erfolgt die Kommunikation via TCP/IP und meistens über sogenannte spezielle Ports, ähnlich wie das auf der Transportschicht schon beschrieben ist. Dabei sind bestimmten Ports feste Protokolle zugeteilt. Die gängigsten sind hier angegeben. 21 ist für FTP, Datenübertragung über File-Transfer-Protokoll. 25 ist ein sehr wichtiger Port für SMTP, den Versand von Mails. 53 ist der Port für URL-Daten. Port 80 sollte man kennen, ist für HTTP. Port 110 ist für POP3. IMAP nutzt einen anderen Port. Und Port 443 ist für verschlüsselte Daten mittels SSL, Secure Socket Array. Bei der Kommunikation, hatte ich anfangs schon gesagt, spielt die Zeit eine wichtige Rolle und damit insbesondere auch die Frage, soll das Ganze synchron oder asynchron erfolgen. Bei einer synchronen Kommunikation habe ich eine zeitliche Beziehung zwischen dem Sender und dem Empfänger. Beide müssen während der Kommunikation durchgehend verfügbar und ansprechbar sein und warten aufeinander am Anfang, bis der andere bereit ist. Also wenn ich ein Telefonat machen will, wenn ich einen Anruf tätige, dann kann ich nicht die Nummer meines Freundes wählen und sofort losquatschen, sondern ich muss warten, bis er hoffentlich den Anruf entgegengenommen und abgenommen hat. Das führt auch zum Risiko der Blockierung. Also wenn ich auf einem Festnetztelefon ohne Anrufbeantworter anrufe, man kennt das teilweise von Firmentelefonen oder wenn man bei seiner Arztpraxis anruft, dann kann es sein, dass ich halt minutenlang, vielleicht sogar stundenlang in einer Warteschleife sitze, wo es einfach nur tutet am anderen Ende. Ich aber aus dem einen oder anderen Grund nicht auflege, weil ich denke, die werden ja hoffentlich gleich dran gehen. Und ich halt so lange warte, bis ich kommunizieren kann, bis der andere entgegengenommen hat und signalisiert hat, ich bin jetzt gesprächsbereit. Analog das Ganze halt, wie gesagt, auch bei Telefon- und Videokonferenzen. Da wird man auch die Videokonferenz nicht einfach beginnen, wenn man selber den Raum betreten hat, sondern erstmal schauen, ob andere Teilnehmer auch tatsächlich da sind, damit das Sinn macht. Asynchron erfolgt das Ganze nicht zeitgleich, dadurch habe ich auch nicht die Blockierung, ich muss nicht auf andere warten. Ein Beispiel dafür sind etwa die E-Mails. Ich kann eine E-Mail jederzeit versenden, ohne die Erwartungshaltung, dass ich sofort die Antwort bekomme. Ich habe die E-Mail bekommen und werde mich jetzt drum kümmern. Wie funktioniert das mit Protokollen jetzt? Also ich habe zwei Komponenten, die miteinander kommunizieren wollen, zum Beispiel der Mail-Server und der Mail-Client. Damit das geht, brauche ich ein Protokoll, was festlegt, wie die genauen Abläufe sind, also wer sagt wem was in welcher Reihenfolge als gültige Botschaft und wie sind die Inhalte der Kommunikation. Zu den bekanntesten Protokollen zählen im Bereich der E-Mail POP3 und IMAP, sowie für den Empfang von Mails, sowie für den Versand von E-Mails SMTP. HTTP bzw. HTTPS, das Hypertext Transfer Protocol bzw. die verschlüsselte Variante und FTP, das File Transfer Protocol oder Secure File Transfer Protocol. Jetzt haben wir's. Auf den Folgeseiten sehen wir uns zum Abschluss der Vorlesung nochmal schnell ein Protokoll an, das ziemlich einfach ist, nämlich POP3 mit den Kernbefehlen, nicht mit dem Anspruch alles von POP3, aber das Wesentliche. Und ein fiktives Beispiel, wie so eine Kommunikation abläuft. Andere Protokolle nutzen natürlich andere Befehle, haben einen anderen Aufbau, aber die grundlegende Vorgehensweise im Prinzip ist ähnlich. Ich sende einen Befehl hin. Das Protokoll sagt, ich habe diese Anfrage bekommen, also ist das meine Reaktion darauf, liefert mir eine Antwort. Mit dieser Antwort, die ich erwartet habe, die positiv oder negativ vielleicht ausfallen kann, kann ich protokollgemäß wieder passend weiter agieren und so weiter. Also die wesentlichsten Befehle von POP3. Erster Befehl ist User gefolgt von dem Namen des Nutzers. Der Name kann der Benutzername sein, kann aber auch der Mail. Die Mailadresse zum Beispiel sein, je nach System, gibt dem System an, der Gegenstelle, dem Mailserver, wer der Benutzer ist. Pass und der String, Achtung, wenn es nicht verschlüsselt ist im Klartext, überträgt das Passwort dieses Nutzers. Eine Alternative zu diesen beiden ist APOP, ein Name und ein Hashwert für das Passwort, statt eben den Nutzernamen und das Passwort im Klartext. Der Stat-Befehl Statistics liefert mir eine Angabe, wie viele E-Mails habe ich bekommen und wie lang sind die jeweils. List oder List gefolgt von einer Zahl gibt mir eine Aufzählung der Anzahl und Größe für alle Nachrichten. Also Message 1 hat so und so viel Byte, Message 2 hat so und so viel Byte. Oder nur konkret für die angegebene Nachricht, die ich angefordert habe. Retre, Retrieve und die Zahl liefert mir die Nachricht mit der angegebenen Zahl, sofern sie existiert, versteht sich. Dele, Delete und die Zahl markiert die Nachricht zum Löschen. Aber Achtung, das ist ein Markieren. Die wird also nicht sofort gelöscht, sondern wird nur vorgemerkt fürs Löschen. Das Gegenstück dazu ist nämlich Reset, Rset. Das entfernt die Löschmarkierung für alle Nachrichten, sodass entsprechend ich sie nicht, weil ich einmal aus Versehen habe, lösche mal die Nachricht 3, sie dann endgültig weg ist, sondern die werden erst gelöscht, wenn ich mit den letzten angegebenen Befehl Quit meine Sitzung beende und damit auch das bestätige, dass ich alle noch zur Löschung markierten Nachrichten jetzt gelöscht haben möchte. Schauen wir uns eine fiktive Kommunikation an. Der Server, rechte Hand, wartet zunächst mal die ganze Zeit passiv auf dem TCP-Port 110, das ist der Port für POP3, darauf, dass jemand mit ihm reden will. Jetzt öffnet irgendein Client, also ein Mail-Client in dem Fall, eine Verbindung zum Server. Der erkennt das, oh, da redet jemand mit mir auf Port 110 und antwortet POP3 typisch immer mit am Anfang plus OK und meldet sich. Also okay, schön, dass du mit mir redest. Ich bin beispiel.de POP3 Server. Der Client sendet, weil er jetzt die Mails abrufen will, den Befehl User und den Nutzernamen. Das wäre hier in dem Fall einfach die Mailadresse. Der Mail-Server nimmt das entgegen, schaut, ja, okay, den Nutzer gibt es und sagt, okay, please enter password. Der Client bekommt die Nachricht zurück, weiß, okay, bisher war alles in Ordnung, also ich muss jetzt das Passwort übermitteln. Er übermittelt das Passwort im Klartext unverschlüsselt. Und der Mail-Server reagiert darauf, indem er sagt, ja, alles in Ordnung. Das Passwort und Nutzername passen zusammen. Die Mailbox ist gesperrt und bereit. Woraufhin der Client sagen kann, gib mir mal die Stats, die Statistik, was da ist. Und der Mail-Server sagt, okay, habe ich gemacht. Du hast eine ungelesene Nachricht, die 236 Zeichen lang ist. Das POP3-Protokoll ist ziemlich alt. Deshalb ist hier 236 in sogenannten Octets, 8 Bit, angegeben. Man hat den Begriff Byte vermieden, weil das zwischenzeitlich nicht immer systemunabhängig klar war, wie viel Bit exakt ein Byte haben soll. Jetzt kann ich sagen mit List, liste mir doch mal alle Nachrichten auf, dann bekomme ich die Antwort, okay, die Mailbox hat eine Message insgesamt mit 236 Octets und hier bekommst du die Infos dazu, das ist die Message Nummer 1 und die hat die Länge 236. Das wirkt jetzt wenig inspirierend. Wenn jetzt hier gestanden hätte, ich habe zwei Messages, dann hätte ich zum Beispiel die Message 1 mit 128, die Message 2 mit 215 haben können und hätte hier oben entsprechend gestanden, ich habe zwei Messages mit 343, wenn ich richtig gerechnet habe, Octets insgesamt und wie die sich verteilen. Und am Ende auf einer leeren Zeile ein Punkt bedeutet das das Ende meiner Nachricht. Jetzt sagt der Kleine, okay, dann gib mir mal die Message Nummer 1, Retrieve 1. Der Server sagt, okay, Message follows, hier kommt deine Nachricht und hier steht jetzt die tatsächliche Botschaft wieder, wie gesagt, mit dem abgesetzten einzelnen Punkt. Jetzt ist es zugegebenermaßen relativ unwahrscheinlich, dass diese Nachricht exakt tatsächlich 236 Byte hat. Ich habe sie auch nicht gezählt. Es ist auch eher eine Beschäftigungstherapie, das wirklich zu zählen. Nehmen wir einfach mal positiv an, die 236 würde stimmen, ohne den Punkt um. Jetzt hat der Client hat die Mail gelesen, sagt auch, so interessant ist die eigentlich nicht. Lösch mal bitte die Nachricht 1, beziehungsweise genauer gesagt, lösche sie nicht, sondern markiere sie zum Löschen. Und der Server sagt, okay, ich habe sie zum Löschen vorgemerkt. Und jetzt sagt der Client, ich habe genug, quit. Und der Server antwortet dann noch okay, bye, sagt also noch freundlich tschüss, schließt die Verbindung und führt den Löschbefehl aus. Das heißt, die Nachricht 1 ist nur aus dem Server gelöscht. So viel zum Thema Grundlagen Internet, Rechnernetzwerke, Client-Server-Architekturen und IP-Adressen. Und viel Spaß nun bei den Übungen.